Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr. Ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich freue mich riesig, denn wir haben heute so einen richtig Celebrity-Gast. Ja, wir haben Jessica Schwarzer. Sie ist Buchautorin und Finanzjournalistin, die auch lange beim Handelsblatt war. Eine wahre Börsenexpertin und ich freue mich riesig auf das Gespräch pünktlich zur Erscheinung ihres neuen Buches. Herzlich willkommen, Jessica.
Danke dir, Katrin, für die Einladung. Ja, Celebrity, wow, du adelst mich.
Ist doch so. Also du hast ja jetzt schon wirklich lange Jahre wirklich auch die Branche geprägt und mittlerweile 7 Bücher rausgebracht. Und ja, vielleicht mal zuallererst die Frage, was macht dich denn finanziell glücklich oder wie würdest du finanzielles Glück für dich definieren?
Also für mich ist es auf jeden Fall sehr eng verbunden mit finanzieller Freiheit. Klar, wir sind alle abhängig von unserem Job und dass wir Geld verdienen. Aber dieses doch ein Stück weit machen zu können, was ich will. Ich bin ja seit fast 6 Jahren selbstständig, meinen Job ablehnen zu können, weil ich mir das dann vielleicht aus irgendeinem Grund nicht passt. Das finde ich schon, das macht glücklich. Und ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr wie immer mein jährliches Rebalancing gemacht und dabei auch mal eine neue Liste angelegt, wie weit bin ich denn mit meiner Altersvorsorge? Und ich war ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Und das macht mich dann auch finanziell glücklich. Also sich keine Sorgen über Geld machen zu müssen, das macht schon sehr glücklich.
Ja, genau, sich aktuell keine Sorgen zu machen und dann auch noch in die Zukunft zu schauen, in Richtung Altersvorsorge und dann zu merken, ist alles on track oder wow, ich bin sogar ein bisschen vorne dran. Also das glaube ich. Und jetzt hast du dein 7. Buch geschrieben und du darfst gleich, oder da werde ich dich auch so ein bisschen natürlich zu befragen, erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Das ist der Titel. Mhm. Und wenn es jetzt das 7. Buch ist, was hat dich dazu verleitet, jetzt sozusagen dieses Buch nochmal zu schreiben? Was war der Wunsch dahinter? Und es ist kein dünnes Buch. Es ist wirklich super ausführlich und hilfreich, weil es wirklich auf verschiedenste Themen eingeht. Wir gehen da gleich nochmal natürlich näher drauf ein, aber erstmal an dich die Frage, wie fühlt sich das an im Vorfeld des 7. Buches?
Es gibt ja immer diesen Vergleich, dass Bücherschreiben wie Kinderkriegen ist. Ich habe keine Kinder, aber ich kenne einige, die Bücher geschrieben haben und Kinder kriegen. Also dieses monatelange Vorfreude, monatelanges Brüten. Im Buch ist es dann das Arbeiten. Ja. Und am Ende wird es dann echt stressig und unangenehm und tut auch ein bisschen weh. Und wenn man es dann in den Händen hält. Mir hat mal jemand gesagt, man weiß beim ersten Buch, ob es weitere geben wird. Und angeblich weiß man das auch beim ersten Kind. Weiß nicht, ob der Vergleich hakt, müssten andere jetzt beantworten. Aber bei mir war das auch mit dem ersten Buch so, das ist ja schon über 10 Jahre her, das waren Börsenweisheiten. Mhm. Ich wollte immer ein Buch schreiben. Ich glaube, das wollen die meisten Journalisten. Das ist so ein bisschen Profilneurose. Wir wollen es auch einmal nicht so zum Fisch einwickeln morgen, sondern einmal auch für die Ewigkeit. Und ja, irgendwie hat es mir immer Spaß gemacht. Und es gibt ja auch immer was Neues zu schreiben. Und ja, und ich finde gerade so diese Börsenstrategien, es gibt so viele Wege, die zum Ziel führen und man kann die auch so toll miteinander verbinden, also kombinieren die Bausteine und es gibt von ganz, ganz einfach bis deutlich komplizierter. Und was ich aber eben oft auch sehe, und da gibt es ja auch ein größeres Kapitel im Buch und so war es bei mir übrigens früher auch am Anfang, wenn wir starten und loslegen, dann sehen unsere Depots schon ein bisschen wild aus. Also wir haben da häufig dieses totale Sammelsurium von mehr oder weniger guten Ideen. Und es geht eben besser und es geht ganz einfach besser.
Ja, das stimmt. Und das hast du mit dem Buch auch nochmal gezeigt. Und wenn du jetzt dein Buch in 3 Sätzen zusammenfassen würdest, wer hat am meisten Spaß mit dem Buch?
Also ich glaube, dass es für Anfänger ein schöner Start ist, um so ein bisschen Überblick zu bekommen und zu sehen, wie sie mit einfachen Bausteinen eine sehr einfache Strategie umsetzen können. Es ist für diejenigen, die mit dem wilden Sammelsurium unterwegs sind, hoffentlich eine gute Anleitung, um ein bisschen Ordnung ins Depot zu bringen. Und für alle, die schon ein bisschen weiter sind, ja, ich glaube, die finden auch Anregungen, wie sie es noch ein bisschen besser machen können.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Das kennt man vielleicht auch von Videos, die man schaut und dann nach Jahren nochmal schaut und man denkt so, nee, vor ein paar Jahren war das nicht drin. Das stand da oder das hat man nicht gehört. Und so ist es ja auch mit jedem Buch. Natürlich, wenn man ein bisschen weiter ist, kennt man schon viel, aber man denkt vielleicht auch nochmal anders drüber nach und man kriegt nochmal die Info und die fällt wieder auf einen anderen Boden, ja. Und es gibt ja so einen Spruch, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Ja, so ist es ja auch mit Büchern. Und ich kenne es, ich liebe es auch, mich ständig weiterzubilden. Und natürlich hört man da viel, was man schon kennt. Aber wenn man damit zu einer Neugier rangeht, dann entdeckt man immer wieder neue Sachen. Auch wenn man einfach nur das mal von einer anderen Geschichte an, von einer anderen Seite anschaut. Ne? Also,
Ja, und man muss ja gar nicht derselben Meinung sein. Man kann ja auch an
ja.
der Stelle aus einem guten Grund anderer Meinung sein, aber trotzdem
Ja.
hinterfragt man dann trotzdem an der einen oder anderen Stelle die eigene Strategie. Und das ist ja auch schon viel getan, weil das ist ja auch sowas, was ich ganz wichtig finde, dass man eine Strategie beim Geldanlegen
Ja.
hat. Und ich habe einfach wild angefangen. Das war ja zu Zeiten des neuen Marktes, gezockt wie eine Geisteskranke. Man konnte ja damals auch einfach alles kaufen. Das ist ja einfach immer alles gestiegen. Und dann hat es geknallt und dann habe ich ziemlich dusselig aus der Wäsche geguckt, wie viele andere auch. Das mit ein bisschen mehr Strategie zu machen oder mit sehr viel Strategie und vor allen Dingen Risiken viel, viel bewusster einzugehen, das finde ich auch so wichtig. Also ich habe heute ein ganz breit gestreutes ETF-Portfolio für meinen langfristigen Vermögensaufbau. Da sind zwar 80% Aktien, also eine hohe Aktienquote. Das ist nicht ganz so langweilig, aber ansonsten ist es eher langweilig. Einmal im Jahr Rebalancing, fertig. Und ich habe ein Spielgelddepot, da geht es ganz schön zur Sache. Und ganz ehrlich, das Langfristige läuft irgendwie besser. Und nervenschonender.
Und nervt schon da, genau. Und das finde ich auch ganz spannend, dass man das bewusst auch trennt. So.
Aber es macht weniger Spaß. Also dieses langfristige, klar, wenn man auf die Abrechnung guckt und die Depots, macht es natürlich am Ende schon mehr Spaß, weil die Rendite höher ist. Aber ich bin ja auch leidenschaftliche Börsianerin und mir macht das ja auch Spaß, mal eine Einzelaktie oder vielleicht ein Themen-ETF oder irgendein Zertifikat, vielleicht auch mal mittelfristig, vielleicht auch ganz kurzfristig, ja. Aber am Ende ist dieses langfristige, ein bisschen langweiligere ETF-Portfolio der bessere Weg. Aber ich möchte den Spaß ja trotzdem haben. Das mache ich dann eben mit ein bisschen kleineren Summen, mit
Genau.
deutlich kleineren Summen sogar.
Genau, und das meinte ich so mit bewusst trennen, ne? Also sich nicht den Spaß nehmen, weil es irgendwie keinen Sinn macht und keine Strategie ist, sondern sagen, ja, ich weiß halt, das ist langfristig, ja, das möchte ich jetzt auch nicht aufs Spiel setzen. Und das andere ist halt Spielgeld, so wie man vielleicht mal ins Casino geht, ja. Da hat man
So
doch
weit
auch
würde
einen
ich
schönen
nicht gehen,
Abend.
ehrlich. So weit würde ich nicht gehen. Also mein Spielgelddepot ist kein Casino-Depot. So weit geht es noch nicht. Aber es sind eben andere Risiken, die ich eingehe. Und vor allen Dingen ist es ein anderer Anlagehorizont. Und das
Ja.
macht es ja dann auch riskanter.
Ja. Ja, und wenn man aber so junge Menschen anschaut, das ist dann schon manchmal wie Risiko, wie Casino,
Das
so, ne?
stimmt.
Aber genau, das kann ja auch jeder für sich entscheiden. Also möchte ich so ein bisschen Nervenkitzel und möchte halt darauf nicht verzichten. Und ja, diese Unterscheidung einfach bewusst zu machen, was ist jetzt für mich investieren und was ist zocken? So,
Ja,
ne?
genau.
Und wie du gesagt hast, am Anfang habe ich gezockt, ja, und es war alles eins einfach. Und dann irgendwie sich da auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist für ganz viele interessant, weil heutzutage haben wir ja natürlich auch die Möglichkeit, so ganz schnell anzufangen, ja.
Ja,
Und
diese Gamification übers Handy, ja. Also
ja.
das finde ich auch, also ich finde es auf der einen Seite super gut, dass es diese total einfachen Möglichkeiten gibt, schnell zu handeln, zu geringen Kosten zu handeln. Auf der anderen Seite verleitet das natürlich ein bisschen zum Zocken. Aber ganz ehrlich, ich habe auch als Zockerin angefangen und bevor wir gar keine Aktien im Depot haben, ich bin in Deutschland, ist kein Aktionärsland,
Ja.
Aktionärinnenland. Ja, wir haben eine sehr schlechte Aktienkultur und dann lieber so anfangen und sich ranrobben und sich dann weiterzuentwickeln, ist ja dann die
Ja.
nächste Stufe, als gar nichts zu machen.
Da, ich kann das auch komplett unterstreichen. Also meine ersten Schritte an der Börse, die würde ich jetzt heute so auch nicht mehr machen, ja. Aber man hat halt mal angefangen und ist dann auf die Nase gefallen, ist wieder aufgestanden und so, ja. Und das ist doch genau das, Hauptsache mal anfangen. Und das Thema Börse in sein Leben mit aufnehmen.
Ja, und es vor allen Dingen zu erleben, nicht nur in irgendeinem Musterdepot. Und es ist ja noch nicht mal unbedingt dieses Zocken und sehr viel hin und her zu handeln und wilde Wetten einzugehen. Es ist ja manchmal auch einfach dieses, ich sehe das oft in Facebook-Gruppen, ja, dann hat jemand einen ETF-Sparplan auf den MSCI World, also den Weltaktienindex, 23 Industrieländer, 1600 Aktien. Im Moment sind über 66%, glaube ich, US-Anteil. Das schwankt ja immer leicht. Da habe ich einen sehr amerikanischen Index. Ich finde das nicht schlimm, auch wenn es oft kritisiert wird. Ich habe einen Anteil von 25 bis 30% Technologieaktien. Auch das finde ich nicht schlimm. Das sind die erfolgreichsten Unternehmen der Welt. So what? Aber wenn ich dann noch hingehe und S&P 500, die 500 größten amerikanischen Werte dazu zu packen oder noch Nasdaq, das ist die Technologiebörse ETF, dann hat das mit Strategie ja nichts mehr zu tun, in den wenigsten Fällen zumindest, weil man dieses extreme amerikanische und Tech-Klumpenrisiko dann hat. Und ich glaube, das ist ja auch so. Da hat jemand eigentlich die gute Absicht gehabt, mit breiter Risikostreuung langfristig anzulegen, aber hat dann Dinge kombiniert, ohne das weiter zu hinterfragen. Und da geht es ja manchmal auch drum bei Strategien. Es muss ja noch nicht mal das wilde Zocken sein, sondern dass solche, in Anführungsstrichen, Fehler passieren. Das kann super gut laufen, natürlich, aber es kann auch komplett gegen uns laufen. Und das einfach zu wissen, was man da tut, da habe ich manchmal das Gefühl, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.
Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir ja auch bei den goldenen Regeln, wo du ja, ne, Nummer eins, Risikostreuung. Und ja, vielleicht magst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, weil vielleicht hören uns jetzt Menschen zu, die sagen, ja, Moment, wenn ich doch verschiedene Fonds habe mit Tausenden von Aktien drin, ist es da nicht breit genug gestreut? Man sagt, ja, es gibt natürlich einerseits die Anzahl der Aktien, aber es gibt ja noch andere Kriterien, ne, die bei der Streuung eine Rolle spielen.
Also bei der Risikostreuung geht es eben, wie der Name schon sagt, um das Risiko breit zu streuen, also auf viele Einzelunternehmen, aber eben auch auf viele Branchen, auf viele Regionen, auf viele Länder. Und wenn wir uns den MSCI World, wie gesagt, ich finde, es ist ein guter Index, anschauen, der ist nach ganz speziellen, wie alle Indizes, Regeln konzipiert. Es sind die Industrienationen, das ist der Historie geschuldet. Als der konzipiert wurde, gab es de facto keine investierbaren Schwellenländerbörsen. Das passierte erst später und dann kam 2001, war es, glaube ich, der MSCI Emerging Markets dazu. Aber es ging eben los mit diesem Weltindex, der damals auch fast die ganze Marktglobalisierung wiedergegeben hat. Ich glaube, 85, 90%. Das war damals schon Weltindex, ist es irgendwie auch immer noch. Aber 23 Industrieländer, 1500 bis 1600 Unternehmen, das schwankt auch so ein bisschen. Das ist eine sehr gute Risikostreuung. Aber, wie eben gerade schon erwähnt, es sind 66% USA. Dann kommt, glaube ich, als nächstes Japan mit irgendwie um die 10. Also nur mal, um Gefühl zu kriegen. Ja, Deutschland, wir denken immer, der DAX wäre, wow, Standardwerteindex, hat, glaube ich, 2,3, 2,5% im Moment. Ja, das ist nichts. Weil wir nämlich ein ganz kleiner Markt sind und da sind wir eben genau bei den Regeln, wie so ein Index gebaut wird. In dem Fall Industrieländer und dann die nach Marktkapitalisierung, also wie viele Aktien sind auf dem Markt mal Kurs, die größten Unternehmen, die wertvollsten Unternehmen kriegen den größten Anteil und es sind dann eben die großen, wir nennen sie ja mittlerweile Magnificent Seven an der New Yorker Wall Street. Das sind die Teslas, Apples, Microsofts, Amazons und so weiter. Keine Empfehlung natürlich, sondern nur eine Aufzählung. So, und die haben den großen Anteil, weil sie eben mega erfolgreich sind, weil sie in den vergangenen Jahren mega gut gelaufen sind. Für mich ist das fein, aber ich muss eben wissen, welche Regeln gibt es für diesen Index, bevor ich meinen ETF kaufe und dann eben auch mal einmal kurz draufschauen. Niemand muss auswendig lernen, wie was gewichtet ist und welches die größten 10 Werte sind, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wenn man sich so ein paar ETFs anguckt und immer wieder über dieselben Länder und dieselben Werte stolpert, kriegt man da ja auch ein Gespür für. Und dann kann man eben gucken, will ich so viel Apple und so viel Microsoft im Depot? Will ich so viel USA? Und da kann man eben dann einfach sich Klumpenrisiken einkaufen, obwohl man es total gut gemeint hat und gedacht hat, ich streue mein Risiko mega breit. Nochmal so ein Facebook-Beispiel. Ich hatte jetzt neulich, habe ich das gelesen, dass jemand den MSCI World, also die Industrieländer, und den MSCI All Country World hatte. Das sind aber 90% MSCI World und 10% MSCI Emerging Market. Welchen Sinn macht das? Das ist ja irgendwie eine Doublette. Dann kaufe ich doch lieber zum MSCI World den MSCI Emerging Markets dazu. Also dieses einfach ein Gespür dafür kriegen, was ich da tue. Und Risikostreuung kann eben manchmal auch völlig in die falsche Richtung gehen. Gut gemeint, aber leider schlecht umgesetzt.
Genau. Und das hat vielleicht auch so ein bisschen deutlich gemacht, warum so ein Fehler, der ja gern gemacht wird. Naja, den DAX kenne ich vom Vorabendprogramm, ne?
Unbiased.
Genau, Home Bias, ne? Also ich bin ja gerade zufällig hier in Deutschland Investorin oder Investor, ja. Und da dann den DAX zu nehmen, hat man, glaube ich, jetzt aus deinen Ausführungen auch gemerkt, ja. Das hat dann auch nichts mit Risikostreuung zu tun, weil wir dann eben nur bei unserem Heimatmarkt sind.
Und nur 40 Unternehmen. Und wir wissen, bei Tech sind wir nicht so besonders gut. Es ist zwar
Genau.
eine SAP drin mit einem sehr großen Anteil, aber das war es dann mehr oder weniger auch.
Ja. Genau, also weder bei der Anzahl der Unternehmen dann breit gestreut, noch bei den Ländern, noch bei den Branchen. Und von daher dann gerne über den Tellerrand, über die Landesgrenzen hinwegschauen und da möglichst breit streuen.
Aber lieber den ETF auf den DAX als gar keine Aktien im Depot. Also da wäre ich danach auch
Ja, genau. Das
nochmal.
ist ja auch immer so das
Bester
Thema,
Einstieg.
ne? Wo fängt man mal an? Und das ist ein richtig guter Punkt. Gut, dass du es nochmal sagst, weil. Also ich stelle auch immer wieder fest, dass das Thema Finanzen ganz viel mit schlechtem Gewissen und Schuldgefühlen zu tun hat. So, und wer jetzt das vielleicht hört und er hat den DAX-ETF, ja, jetzt bitte nicht schlecht fühlen, sondern einfach einen Schritt weitergehen und sagen, super, das war jetzt der erste Schritt, jetzt kann ich noch ein bisschen breiter streuen, alles gut, ja, weil wir sind ja alle zum Lernen hier und uns weiterzuentwickeln, würde ich genauso sehen, ja. Also, ne, wenn man aktiv geworden ist und merkt, ach Mensch, ist vielleicht noch nicht ganz optimiert, alles in Ordnung, muss man sich nicht schlecht fühlen, sondern das ist jetzt der Schritt gewesen und vielleicht gehe ich dann noch einen Schritt weiter und optimiere mein Depot mit.
Es spricht ja auch nichts dafür, mit einer Einzelaktie anzufangen, habe ich auch getan. Die T-Aktie damals beim
Ah
ersten
ja, die
Börsengang. Ja,
T-Aktie,
viele haben sich
tatsächlich,
dann die
ja.
Finger verbrannt und sind dann der Börse für immer ferngeblieben, bei mir was anders.
Aha.
Aber ja, also es ist nichts dagegen zu sagen, aber da sind wir dann auch wieder bei diesem wilden Sammelsurium und
Ja.
diesem Strategie oder Nicht-Strategie. Die ersten Schritte macht man und man macht sicherlich auch mal den einen oder anderen Fehler, aber das ist ja gar nicht schlimm, weil man muss es am Ende ja auch lernen und am Ende, ich kaufe mir ja auch mal einen Bläser, der zu teuer war, im Schrank hängt und ich ziehe ihn nie an und vielleicht ist dann auch mal im Depot irgendwas, was jetzt nicht so eine super Idee war, aber das macht ja nichts.
Macht nichts,
Man
genau.
kann erstens verkaufen und was anderes kaufen oder man kann einfach, wenn du jetzt das, dein Beispiel mit dem DAX-ETF, dann kauft man halt einen MSCI World dazu oder einen
Genau.
Stoxx 600, also europäische Werte, damit man dann einfach mal ein bisschen aus diesem Home-Bias, Heimatverliebtheit, ein
Ja.
bisschen rauskommt. Aber warum nicht damit anfangen, um Gottes Willen?
Ja, genau. Kann ich nur unterstreichen. Wir dürfen uns alle weniger schlecht fühlen, wenn wir einen Fehler machen, sondern einfach das dann zur Kenntnis nehmen und sich weiterentwickeln.
Und
Und
Fehler heißt in dem Fall ja nicht, dass der ETF nicht läuft, um Gottes Willen, der DAX ist ja auch
ja.
gelaufen. Mal läuft was anderes besser. Und aber es ist halt mit der Risikostreuung, wenn Deutschland in die totale Krise marschiert. Ich meine, wir haben ja nicht so ein dolles Wachstum, aber die sind ja alle international unterwegs, die Unternehmen. Deswegen geht das nicht, spiegelt sich unser schlechtes Wachstum nur begrenzt in den Bilanzen wieder. Aber ja, also ich finde einfach, man muss es mal ein bisschen hinterfragen, nochmal genauer hinschauen. Es gibt tolle Webseiten im Internet, extra ETF, Just ETF, wo man ganz schnell sich wirklich das Profil seines ETFs anschauen kann und genau sieht, was ist drin im Index und was ist nicht drin und was ist zu viel drin oder
Ja,
zu wenig.
genau. Genau, und um das Thema Risikostreuung abzuschließen, wir sind ja kurz vor Ostern. Einfach nicht alle Eier in einen Korb tun, ne?
Genau. Wenn er runterfällt, sind sie sonst alle kaputt. Ja, genau.
Genau, richtig. Deshalb lieber ein bisschen streuen. So, als zweite goldene Regel hast du die Zeit. Und da gibt es natürlich auch gerade Gamification, ne? Hin und her. Es gibt Time, also Zeit, und es gibt Timing, ne? Und ja, wie ist denn da so deine Haltung dazu?
Die Börse ist ein Marathon und kein Sprint.
Ja.
Auch eine Börsenweisheit. Und langfristig entwickeln sich Aktien bei breiter Risikostreuung, Regel Nummer 1, sehr gut. Und das können wir uns anschauen, wenn wir uns das Renditedreieck für den DAX anschauen oder auch das Renditedreieck für den MSCI World. Und da ist eigentlich, das ist ein fürchterlicher Zahlenfriedhof, aber die Botschaft ist eigentlich die Farbe. Je grüner, desto besser. Je länger, desto grüner. Und das heißt, beim DAX, ich glaube, bei 13 Jahren Anlagehorizont über 50 Jahre zurück, gibt es keine Verlustphase, Rendite pro Jahr. Wenn ich aber nur ein Jahr hatte, dann habe ich da unglaubliche Spreizungen von, ich glaube, einem Gewinn von Es sind, glaube ich, 80% und einen Verlust von 45% oder so. Nagel mich nicht drauf fest, findet man aber im Internet. Da gibt es nämlich, wenn man das Renditedreieck sich runterlädt für den DAX, die zweite Seite des PDFs, da ist eine sensationelle Grafik, die ist ja auch im Buch. Und da sieht man eben, dass mit dem Anlagehorizont das Risiko bei guter Risikostreuung immer weiter schwindet und die Chance immer weiter steigt. Und deswegen, es gibt Menschen, die sagen, 5 Jahre ist langfristig. Ich würde sagen, 10 Jahre und besser
Wollen
noch.
wir auch, ja. Genau. Und was wir dazu auch immer sagen, also erstmal sagen, wenn du Mindestzeithorizont von 10 Jahren hast, ne, dann passt es. Aber sozusagen, wenn die Bildung noch nicht so vorhanden ist, sagen wir auch immer dazu, man ist ja nicht festgekettet. Es geht
Nein.
ja um das Mentale und dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, vor Ablauf der 10 Jahre jetzt irgendwas zu verkaufen, weil ich eine Immobilie kaufen möchte oder was weiß ich, das Geld anderweitig brauche. Und dann gezwungen
Sabbatical,
bin.
Weltreise, whatever man als
Ja.
Plan hat. Ja, das ist total wichtig, weil man sollte wirklich nur Geld an der Börse investieren, was man in den 10 Jahren nicht braucht. Dass man
Genau.
trotzdem zwischendurch verkaufen kann, ist was anderes. Aber.
Genau, ne? Dass man eben diese mentale Einstellung hat, ja. Und wenn es dann anders kommt und es ist nach 5 Jahren perfekt gelaufen und meine Pläne ändern sich super, ja. Es geht nur darum, finde ich, eben mental zu wissen, ich kann nicht innerhalb der nächsten Jahre ständig darauf zugreifen und davon
Ja.
ausgehen, dass der Markt gerade in meine Richtung läuft. Ne?
Genau, weil er schwanken wird. Also das
Ja.
ist toll, wenn man sich die Renditedreiecke anguckt, was man da für sensationelle Renditen von 6 bis 8, eher 8% pro Jahr im Schnitt hat,
Ja.
langfristig.
Ja.
Aber die hat man eben nicht jedes Jahr. Im Gegenteil. Es geht
Genau.
mal 40% runter und mal 20 hoch und am Ende ist es halt der Durchschnitt.
Ja.
Und man muss eben das runter auch ertragen können und sich nicht nur übers Hoch freuen dürfen
Ja,
können.
genau. Und wenn wir dann nochmal bei Fehlern sind, die 10 Jahre, die, ne, wiederholt man immer und immer und immer wieder. Wenn dann nach 2, 3 Jahren das Depot im roten Bereich ist, wird auch oft gedacht, oh, das war jetzt ein Fehler. Nein, es gehört doch mit zum Spiel. Es ist, also, dass das Depot nie im roten Bereich ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Sehr gering. Das heißt,
Das heißt
man
ja
darf
immer so
sich.
schön, nur derjenige Investor oder Investorin muss nicht streuen, der oder die immer zu 100% richtig liegt.
Ja.
Möge sich melden, wer das ist.
Ja.
Ja, nee. Also das ist dann natürlich auch viel Börsenpsychologie, ne? Überhaupt Psychologie. Man muss das aushalten. Und da hilft mir eine Strategie auch.
Ja.
Ne? Dass ich einfach weiß, ich habe diese 10 Jahre, vielleicht sogar 15 oder 20, ich habe dieses und jenes Ziel und ich kaufe im Crash oder in der Korrektur eher nach, als zu verkaufen. Es ist dann in dem Fall der Fälle nicht immer ganz so einfach, das auch umzusetzen, aber diese Regeln zu haben, hilft auf jeden Fall enorm, dass man dann eben nicht die Nerven verliert, ne?
Ja, genau. Und dass man sich direkt von Anfang an darauf einstellt, ne, dass es passieren wird. Und ja, was hältst du von dem Spruch Time beats Timing?
Ja, auf jeden Fall. Time, der Marathon und nicht der Sprint, nicht das Time. Also das ist einfach, dieses Timing heißt ja, dass man den richtigen oder ziemlich perfekten Einstiegs- und ziemlich perfekten Ausstiegszeitraum oder Zeitpunkt erwischt. Und ich halte das, das ist ja, wenn es ganz kurzfristig ist, ist es im Grunde Trading, aber auch bei
Ja.
langfristigen Anlagen gibt es das ja als Ziel. Und ich halte das ehrlich gesagt für so gut wie unmöglich. Keiner von uns hat eine Glaskugel. Und an der Börse wird weder für den Einstieg noch für den Ausstieg geläutet. Der Corona-Crash, den haben wir ja vielleicht alle noch im Kopf, in den Knochen fast, kam sehr schnell, sehr heftig. Vielleicht nicht ganz überraschend nach den Schlagzeilen davor, aber ich glaube, wir haben alle an was anderes gedacht als an unser Depot. Und dann hat es richtig
Ja.
gerumst.
Ja.
Also in 4 Wochen 30, 40% zu verlieren, das ist nicht ganz so witzig. Und selbst wenn man eine knallharte, langfristige Strategie hat und klare Regeln für solche Phasen, es war nicht schön. Ich habe trotzdem nachgekauft, es ging noch weiter runter und das war auch nicht schön, aber am Ende war es richtig. Aber das muss man halt ertragen können. Und da sind dann
Genau.
eben klare Regeln und eben dieses, ich habe einen langen Anlagehorizont, sehr hilfreich.
Ja. Und wenn man dann in dem roten Bereich drinsteckt, sich vielleicht auch nochmal einen langfristigen Chart oder so anzuschauen, zu gucken, es gehört dazu. Es ist immer wieder passiert und danach ist aber auch immer wieder ein entsprechender anderweitiger Trend dann
Ja, und wenn man sich das auf 20, 30 oder 40 Jahre anguckt, gibt es ja bei vielen Indizes so lange zurück, vor allem bei den amerikanischen. Das sind kleine Beulen,
Ja,
die ich als
genau.
katastrophalen Crash erlebt habe.
Ja.
Aber langfristig ist es gut. Ich meine, 30, 40, 50 Jahre, den Anlagehorizont haben natürlich die wenigsten. Das ist mir auch klar, obwohl, wenn man mit 20, 25 anfängt, dann eben doch. Aber trotzdem, wenn man sich das anguckt und einfach mal sieht, wie das heißt es immer so schön, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das gilt nämlich in solchen Phasen einfach auch.
Ja, genau. So, goldene Regel Nummer 1, Risikostreuung, goldene Regel Nummer 2, Zeit, goldene Regel Nummer 3, Kosten.
Ja, je günstiger, desto besser, weil jeden Euro, den wir für Ordergebühren ausgeben, den wir an Managementgebühren zahlen, da kriegen wir keine Rechnung. Das wird ja von einem Fonds oder ETF-Vermögen automatisch abgezogen, aber wir wissen, wie viel es ist. Jeder Euro, den man nicht zahlt, der arbeitet an der Börse langfristig für mich. Das macht also absolut Sinn, da einmal auf die Ordergebühren zu schauen. Depotgebühren sollte eigentlich niemand mehr zahlen müssen. Das geht im Internet eigentlich immer ohne. Aber auch bei Sparplänen lohnt es sich mal drauf zu schauen, was kostet es pro Ausführung. Und bei den Produkten selber lohnt es sich auch hinzuschauen. Bei den Aktien haben wir keine Kosten fürs Produkt, für die Aktie, aber bei ETFs oder Fonds eben schon. ETFs sind sehr viel günstiger als Fonds und das ist häufig auch einer der Gründe, warum die viel besser laufen als die aktiv gemanagten Fonds. Also jeden Euro, den ich da sparen kann, der bleibt ja in meinem Vermögen, in meinem angelegten Geld. Das ist immer eine gute Idee.
Genau, und auch hier unterschätzen wir ja oftmals dann die Zahlen, ne? Wenn wir auf 0,x% schauen, ja, gut, ob so oder so, aber auf die Dauer, ne, das hat jetzt wieder damit zu tun, dass wir oder unser Gehirn nicht so gut exponentiell rechnen kann, sondern wir eher linear durch die Welt laufen. Das heißt, wenn wir diese Unterschiede in den Kosten über Jahrzehnte uns mal vor Augen führen, dann sind wir oftmals überrascht, dass so kleine Beträge doch dann so große Summen im Endeffekt hervorheben, ne?
Ja, genau. Also ich würde auch immer schauen, ich habe auch lange immer gepredigt, auch in Seminaren, immer auf die Kosten achten und das Depot und so weiter. Ich bin viel zu lange bei einer Online-Bank geblieben. Ich habe im vergangenen Jahr dann endlich, ehrlich gesagt, hat mich aber der Tagesgeldzins, den die geboten haben, dann getriggert, endlich mal richtig verglichen. Es ist jetzt so viel billiger und so viel günstiger. Und warum soll ich das Geld zum Fenster rausschmeißen? Ich zahle jetzt
Ja.
pauschal, ich glaube, 5 oder 6 Euro. 6 sind es, glaube ich. Vorher habe ich nur für meinen Sparplan jeden Monat 12 Euro gezahlt. Und ich hätte keine Zinsen oder kaum aufs Tagesgeld bekommen. Und dann sind alle anderen Orders ja auch noch gewesen. Also da mal hinzuschauen, der Wechsel ist keine Raketenwissenschaft, keine Rocket Science. Das geht ganz einfach, ein paar Klicks im Netz. Man findet auch schnell gute Broker im Netz. Einfach mal Brokervergleich eingeben und vielleicht das ein oder andere Tool mal testen und schauen, was da die richtige Adresse wäre. Und dann sind das wenige Klicks, das neue Konto ist aufgemacht. Ich habe inklusive Postident-Verfahren und ich musste die App noch runterladen, glaube ich, keine Viertelstunde gebraucht, um mein neues Depot zu eröffnen. Dann kam noch eine Woche oder zwei die ganzen Unterlagen oder auch schon noch ein paar Tagen. Und dann habe ich noch mein Depot umgezogen. Das hat dann vielleicht noch mal 20 Minuten gedauert, weil das ein bisschen komplizierter ist. Man muss halt die Stückzahlen eingeben und die Eisen rüber kopieren. Und je nachdem, wie viel da drin ist, dauert es halt eine Minute, ne? Und dann noch mal überprüfen, ob auch alles richtig ist. Aber das ist ja, und wenn ich dafür aber richtig viel Geld sparen kann, warum nicht? Das lege ich doch lieber an.
Ist ein guter Stundenlohn auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
Genau, es gibt ja so einen Spruch, ja, die Deutschen, die wechseln eher einen Ehepartner als ihre Bank. Und das ist auch so,
So verrückt.
so meine Beobachtung.
Ja. Ja.
Es ist irgendwie ein Riesenthema, Banken zu wechseln.
Ja, aber das
Ja.
ist verrückt, weil man kann ja auch bei mehreren Banken eine Bankverbindung haben und bei nicht bei meiner Filialbank nun immer unbedingt bleiben will, weil Lieschen Müller die tollste Kundenberaterin der Welt ist, dann soll ich das, kann ich das ja machen. Aber
Ja.
für mein Depotgebühren zu zahlen und richtig viel für die Orders, das macht einfach
Ja.
überhaupt gar keinen Sinn. Das kann ich ja dann woanders machen.
Genau, richtig. Auch hier muss man nicht irgendwie zwischen Weiß und Schwarz entscheiden, sondern vielleicht ein paar
Geht auch
Grautöne,
bunt.
ne?
Geht auch bunt
So.
sogar.
Ja, genau. Genau. Und damit sind wir bei Regel Nummer 4 der goldenen Regeln, Strategie. Du hast es eben ja schon ein bisschen angedeutet. Warum ist die Strategie so wichtig? Und ich weiß auch, dass du ja selber immer eine Strategie hattest und dann aber auch in einem anderen Buch auch schon mal geschrieben hast, jetzt hatte ich irgendwie so eine tolle Strategie, ja, und dann kam die Situation XYZ und dann habe ich doch irgendwie anders gehandelt.
Ja, also ich hatte, früher habe ich, wie gesagt, mit so einem wilden Sammelsurium angefangen und dann hatte ich irgendwann dann in meinem ersten Crash gelernt, so geht das nicht und habe das dann mit der Risikostreuung gelernt. Ich bin ja dann auch Finanzjournalistin geworden. Am Anfang war ich ja nur Anlegerin und Studentin. Und man lernt ja dann doch auch mal was, wenn man mit den ganzen Fonds sich immer auseinandersetzt. Und bin dann so, ich habe das für eine Strategie gehalten. Also ich will sehr langfristig, ich will eine hohe Aktienquote. Okay. Das ist nicht wirklich eine Strategie, aber ich fand es ganz toll und habe dann festgestellt, im nächsten Crash, nee, das funktioniert ja schon wieder nicht und ich verliere hier gerade schon wieder die Nerven und es ist völlig irre, was ich da tue. Und dann bin ich halt wirklich hingegangen, das ist bei dem Buch einfach erfolgreich anlegen. Da sind ja auch drei der Depots schon drin, die jetzt im neuen Buch auch wieder drin sind. Wirklich habe ich mit dem Institut für Vermögensaufbau damals mit dem Andreas Beck, der auch eigene aktiv gemanagte ETFs hat, die Portfolio-ETFs, falls das jemand kennt, eine Strategie ausgearbeitet mit drei Musterdepots. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben, habe gedacht, okay, du kannst das ja jetzt nicht auf 250 Seiten, ne, hier so ein Pamphlet abliefern und es selber nicht machen. Und dann habe ich mein Depot eins zu eins danach umgestellt. Da musste ich recht viel Einzelpositionen verkaufen. So kam dann auch irgendwie dieses Spielgelddepot, das ich gedacht habe, das, was ich unbedingt behalten will. So, dann kam ein zweites Depot dazu und da ging dann diese langfristige Nummer und wirklich stur nach dem, was im Buch steht. Einmal im Jahr Rebalancing, also einmal schauen, habe ich noch 80% Anleihen oder 80% Aktien und 20% Anleihen und dann sind es verschiedene Bausteine auch innerhalb der Aktien und der Anleihen, passt das alles noch? Und das habe ich dann auch immer schön brav gemacht. Aber es laufen natürlich auch noch ETF-Sparpläne auf einigen dieser Bausteine, nicht auf alle. Und das verschiebt es ja komplett übers Jahr. Also es verschiebt sich ja sowieso alles komplett übers Jahr, wenn die Aktien super laufen und die Anleihen vor sich hin dümpeln oder andersrum. Aber wenn du dann auch noch in ein paar Aktien-ETFs, nämlich nur in die, sparst pro Monat dann und nicht zu knapp, also bei mir waren das 800 € im Monat, das verschiebt ja alles.
Ja, klar.
Und dann habe ich halt immer schön mein Rebalancing gemacht, sehr stur. Und eine meiner Regeln war auch, wenn es an der Börse eine heftigere Korrektur, vielleicht von 15% oder sogar ein Crash, davon spricht man so ab 25, gibt, kaufe ich außerplanmäßig nach. Nicht ganz knallhart nach Rebalancing, aber so ähnlich. Und das habe ich auch immer getan. Das habe ich auch im Corona-Crash getan. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, jetzt als ich das neue Buch geschrieben habe, wie läuft denn das Depot? Also ich wusste, es läuft gut. Es hat sich super entwickelt, mal der eine Baustein besser als der andere. So ein MSCI Emerging Markets ETF ist in den letzten 2, 3 Jahren halt nicht toll gelaufen, weil der China-Anteil so groß ist und China nicht lief. Anyway, aber jetzt hat mir der Emanuel Eisel, ein Kollege, die Depots neu gerechnet, weil er einen Bloomberg-Rechner hat. Und dann habe ich halt mal gesehen, was dieses chancenorientierte Depot mit den Faktor-ETFs eben abgeliefert hätte bei Einmalanlage und jährlichem Rebalancing. Und das sah ziemlich gut aus. Das waren auf 5 Jahre 7,7% pro Jahr und auf 10 7,2%. Das ist natürlich eine super Rendite. Vor allem, ich habe ja 20% Aktien, Anleihen drin. Warum verwechsle ich Aktien und Anleihen immer? Anleihen 20% drin. Und ich sollte vielleicht Bonds sagen, das ist ein anderer
Ja, stimmt, A und
Anfangsbuchstabe.
B.
Rentenpapiere. Aber auf jeden Fall, ja, da war ich dann schon ganz happy. Und es macht echt Sinn, wenn du so eine total harte Strategie hast, so die immer regelmäßig überprüfst und ansonsten einfach mal die Finger davon lässt. Es läuft nicht immer gleich gut, es läuft nicht immer jeder Baustein gleich gut. Gerade das Beispiel MSCI World, der MSCI World Value, MSCI Emerging Markets, sorry. Der MSCI World Value, den ich drin habe, die Substanzaktien liefen in den vergangenen Jahren auch schlechter als Wachstumsaktien, aber hat jetzt kein Minus gemacht, aber lief nicht so toll. Dafür sind andere wie der MSCI World Quality, Qualitätsaktien, deutlich besser gelaufen. Also es läuft nicht immer alles gleich gut. Aber diese Mischung sollte halt für eine gute durchschnittliche Rendite sorgen. Und das funktioniert natürlich nur, wenn man es auch umsetzt und seiner Strategie treu bleibt. Damit haben aber Frauen relativ wenig Probleme, wie ich gelernt habe. Männer sind da ein bisschen wilder unterwegs. Frauen können das, sich an ihre Strategie zu halten.
Ja, ne? Wir bringen das irgendwie schon von Hause aus mit, zeigen schon das gute
Langfristig,
Gefühl.
strategisch, organisiert. Ja.
Genau. Und wir bleiben der Strategie einfach treu. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass wir jetzt nicht ganz so übermäßig, ja, overconfident, sagt man ja, ne? Also, dass wir jetzt denken, wo der Hase langläuft, das sind die Gewinneraktien und das sind die Verlierer und jetzt passiert das und
Ich
dies,
habe
ja. Also, wir
verstanden. Ich,
denken in der Regel nicht, dass wir schlauer sind als der Markt und das ist gut so.
Ja. Aber es gibt natürlich auch Strategien, wo ich vielleicht öfter mal drauf schauen muss und das öfter hinterfragen muss. Also eine Strategie im Buch ist ja auch das Core Satellite Depot. Da hat man einen Kern, das Core, mit Haupt, also wenn wir es jetzt nur in Aktien mal denken, habe ich mindestens 60% im Kern, vielleicht auch mehr. Und da mache ich breit gestreut, nie bereut. Also meinetwegen, ETF, wenn wir in der ETF-Welt bleiben, ETF auf den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets noch dazu kombiniere, also ganz breit und eher so, ja, langweilig. Und dann habe ich ja kleine Satelliten. Das können dann bei 40%, wenn wir jetzt 60% Core haben, können das 4x10 sein oder 8x5%. Sehr viel kleiner sollten sie nicht sein, sonst haben sie eigentlich keine Wirkung auf die Gesamtrendite des Depots. Und da kann ich ein bisschen spezieller unterwegs sein und je nachdem, wie speziell ich da bin, also beispielsweise mit Themen-ETFs, wo ich wirklich auf einen sehr aktuellen Trend setze, dann muss ich natürlich da mal hinschauen und das mal hinterfragen und vielleicht auch mal einen Satelliten austauschen.
Genau. Und wenn wir jetzt sozusagen nochmal bei den Frauen bleiben, du sagst, ja, Deutschland ist kein Aktienland, ne? Wir sind keine Investorinnen, Investoren. Wie sieht es bei Frauen da aus?
Ja, wir hinken da echt zurück. Ich habe jetzt die Aktionärszahlen nicht komplett im Kopf. Wir sind da, glaube ich, bei 12,3 Millionen oder sowas in dem Dreh. Und das sind schon 2 Drittel Männer und 1 Drittel Frauen. Also wir können da gerne mal ein bisschen aufholen. Studien und Depotanalysen zeigen, Frauen können das verdammt gut, wenn sie sich denn trauen, weil wir nämlich eben breit streuen, weniger Einzelaktien, weil wir langfristig denken, weil wir mit Strategie unterwegs sind, weniger höher, schneller, weiter, sondern eher gemäßigt, was nicht unbedingt die schlechteste Idee ist an der Börse. Also ich kann da immer nur den Appell aussprechen an alle richten, fangt an. Macht es mit einem ETF-Sparplan, robbt euch ran, das geht mit ganz kleinen Summen. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie die wahnsinns ausgefeilte Strategie haben. Das kann ja dann im nächsten Schritt kommen.
Ja, das möchte ich nochmal unterstreichen. Also da ist ganz viel Potenzial, was noch nicht geweckt wurde und was aber da ist und was wir ja auch brauchen, ne? Also es geht ja klar um Vermögensaufbau, es geht um Rentenlücken. Wir haben bei den Frauen natürlich
Ja.
sehr, sehr häufig ja, ganz andere Erwerbsbiografien als bei den Männern, weil sehr viel mehr unbezahlte Care-Arbeit übernommen wird, weil überhaupt schon weniger verdient wird. Also es gibt zahllose Faktoren, die einfach dann Frauen in die Lage versetzen, dass sie im Alter dann ja, stärkeres Risiko für Altersarmut haben. Und ob
Altersarmut
die,
ist weiblich, kann man
ja,
einfach so
kann man so
hinschreiben.
sagen, ja, genau. Und ja, sich da mit der Börse auseinanderzusetzen, ist einer der Schritte, die
Ja.
ganz, ganz, ganz wertvoll sind. Und genau das wollte ich eben eigentlich noch sagen, aber es passt hier auch ganz gut, wo du gesagt hast, ne, ja, die langen Zeiträume, ja. Wir denken natürlich alle so bis Mitte 60 und es ist ja auch grundsätzlich okay, wenn man da in Rente geht, aber wahrscheinlich werden wir viel älter, ja. Und optimalerweise haben wir dann vielleicht ein Depot, was zumindest teilweise auch noch ein bisschen danach weiterläuft, ja. Also natürlich immer mit dem Kopf, im Hinterkopf, ja, ich brauche irgendwie Zeithorizont von 10 Jahren. Aber je nachdem, die Erwartungen sind ja schon, dass ich um einiges älter werde, ja.
Ja, man kann ja dann einfach
Und
mit einer anderen Strategie arbeiten. Also im Zweifel wird
ja.
man dann in dem Fall, also man hat ja auch eine andere finanzielle Situation dann. Man muss jetzt in die Altersvorsorge nicht mehr einzahlen. Die überweisen mir jetzt die Versicherung, wer auch immer alles. Ich kriege eine gesetzliche Rente, die wahrscheinlich mickrig ist, aber gut. Der Arbeitgeber zahlt aber nicht mehr. So, und das heißt, ich habe eine ganz neue finanzielle Lage. Und wenn ich mir da mein Depot angucke, kann ich natürlich vielleicht auch sagen, okay, ich zum Beispiel 80% Aktien, 20 Anleihen. Vielleicht nehme ich mal ein bisschen den Fuß vom Gas, weil ich das Geld fürs Alter eben auch brauche und nicht unbedingt jetzt so einen Crash mit 50% Wertverlust erleben möchte oder mir einfach nicht leisten kann in dem Fall auch, ne? Also da muss man halt nochmal ganz neu denken, was man ja in frühen Jahren schon tut, sich einfach sein eigenes Risikoprofil anzuschauen, finanzielle Situation etc. pp. Und das muss man dann nochmal neu machen. Die Ziele werden auch andere, ne? Es ist nicht mehr
Richtig.
Altersvorsorge. Im Zweifel ist es aber, ich will möglichst viel an meine Eltern, an meine Kinder und Kindeskinder vererben.
Ja.
Kann ja auch Ziel sein, dann kann ich weiter mit 80% Aktien unterwegs sein. Aber das sind eben neue Ziele, es ist eine ganz neue Situation und da muss man dann auch nochmal das Depot anschauen, das noch passt.
Ja, genau. Und dann hat man es eben auch selber in der Hand und ist da wirklich am Steuer. Und so eine Strategie hilft ja auch eben, um das Steuer ruhig zu halten, um eben dann seine Ziele zu erreichen. Und es hilft natürlich vielleicht auch, um die ganzen emotionalen Fallstricke da mit zu parieren. Also nennen wir mal Gier und Angst, also die zwei wirklich ja typischen Fehlerquellen.
Ja, und Panik, ja. Man kann ja sogar nicht nur Angst kriegen, sondern
Ja,
richtig panisch werden.
richtig
Und
Panik.
dann passieren immer Fehler.
Genau. Und ich kenne das auch aus dem eigenen Umfeld, auch während Corona, ja, wo ich hier in der Familie auch das ein oder andere Depot verwalte, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Und wo dann auch die Panik in den Augen stand, ich
Oh
müsste jetzt
mein Geld.
verkaufen.
Nein.
Nein.
Wir kaufen jetzt nach.
Ja, genau. Was? So. Und hast du Tipps? Also eine gute Strategie hilft natürlich, aber hast du Tipps sowohl in Bezug auf Gier als auch Angst oder Panik?
Also bei Gier sollte ich wahrscheinlich die Klappe halten, weil ich Wirecard-Aktien gekauft,
Ach
als sie
ja,
schön
sehr schön.
abstürzten, aber noch nicht pleite waren, weil ich dachte, die erholen sich ja immer wieder und es geht ja immer mal 20% runter und dann wieder 50 hoch. In dem Fall war es ein bisschen anders. Da war Frau Schwarz leider zu gierig. Das ist mit dem Totalausfall belohnt worden oder bestraft vielmehr. Nein, aber jetzt im Ernst. Also ich glaube, erstens, die Strategie, ja, die hilft und man sollte eben wirklich Risiken bewusst eingehen. Wie mein, da war sie auch drin mit einer kleinen Summe in meinem Spielgelddepot, dass man eben da sagt, okay, Geld, was hier draufgehen könnte oder sich halbieren könnte, das ist dann eben so, ich gehe das Risiko bewusst ein. Es hilft auf jeden Fall, sich sehr klare Regeln aufzuschreiben. Also einmal hat man ja sowieso die Strategie, aber vielleicht auch nochmal so, was passiert, wenn die Börse 15% oder 20% abschmiert, beziehungsweise mein Depot? Kaufe ich dann außerplanmäßig nach? Bei mir ist das eine Regel. Einfach irgendwie sich auch nochmal aufzuschreiben, so eine Art Investment-Tagebuch. Warum habe ich was unter welchen Annahmen gekauft? Und das in dem Fall, wo man dann merkt, uah, nochmal zu hinterfragen, sich nochmal durchzulesen, stimmt das heute noch oder stimmt es nicht mehr? Das sollte man in Phasen tun, wo es an der Börse gut läuft oder zumindest nichts los ist. Im Crash macht das keinen Sinn, weil da ist das Kind schon im Brunnen gefallen im Zweifel. Aber niemand kann seine Emotionen komplett ausschalten. Das wird niemals gehen. Wir können sie ein Stück weit kontrollieren, aber wir sind Menschen. Aber es hilft extrem, auch mal vielleicht zurückzudenken, wie habe ich in früheren Situationen reagiert, wenn es an der Börse ruppig wurde und vielleicht über die alten Fehler mal nachzudenken und dann einfach, ja, wenn man sich so ein bisschen ein Stück weit selbst erkennt, dann hilft das. Benjamin Graham hat mal gesagt, der größte Feind eines Anlegers, jetzt habe ich es, blickt ihm jeden Morgen aus dem Spiegel entgegen, ja. Also das sind wir, das sind unsere Emotionen, das ist der Mist, den wir veranstalten, weil wir meinen, Wirecard ist jetzt die ganz geile heiße Wette und ich kaufe die jetzt mal für ein paar Wochen und dann habe ich 30% plus. Oder 97% minus. So, und das einfach, ne, das der Mist, den wir da machen. Und wenn ich dann so eine ganz langfristige Strategie habe und die stur verfolge, muss man natürlich auch schaffen, hilft das schon mehr. Aber ganz ehrlich, mir ging es im Corona-Crash nicht gut. Also ich habe journalistisch mit mich zu Tode gearbeitet, was natürlich mega spannend ist, so eine Phase. Und es mega tolle Themen jobmäßig gab, aber ich wusste natürlich, wenn ich mich den ganzen Tag damit beschäftige, sehr genau, wie es in meinem Depot aussieht.
Ja.
Braucht man mal gar nicht. Und ich habe aber nicht reingeguckt, weil ich wusste, das wird schon wieder. Besser nicht hingucken, da verdirbst du dir die Laune nur noch mehr. Und vielleicht werde ich auch panisch, weiß man's.
Weiß man's,
Ich
ja.
glaube es zwar nicht, bin ich auch nicht geworden. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du schreibst immer so schöne Regeln, ne? Wenn es über 20% runtergeht, nachkaufen, wenn Geld auf dem Anlagekonto ist, nicht den Notgroschen einsetzen, bitte.
Ja, genau.
Es war Geld auf dem Anlagekonto und da habe ich gesagt, jetzt musst du ran. Ja, dann habe ich mich halt eingeloggt ins Depot und weil es ja einfacher ist, einfach auf die Position im Depot zu klicken und zuzukaufen, habe ich das Elend natürlich gesehen. Mein Gott. Und dann habe ich wirklich für einen fünfstelligen Betrag nachgekauft. Und der Crash dauerte ja ungefähr 4 Wochen und ich habe das nach 3 Wochen getan. Und dann ging das eine Woche lang einfach immer weiter runter. Und ich habe jeden Abend auf der Couch gesessen und gedacht, verdammt,
Ja.
hast du getan? Bist du irre? Aber dann kam eben die Wende, die Erholung,
Ja,
auch sehr Sport. Es war eigentlich mega richtig. Aber
ja,
das ist auch wieder, was
natürlich.
wir verhindern. Time und Timing, ja. Du
Ja.
wirst nicht den untersten
Nein,
Punkt im Crash
genau.
erwischen. Das geht nicht.
Genau.
Also es wäre
Ja.
Glück. Kann man
Es,
mal
ja,
sagen.
genau. Es ist halt Glück, genau. Und was mir aber mega gut gefällt, ist, wie du auch über deinen Wirecard-Fehltritt sprichst. Also, dass man halt so, ne, wie du jetzt so die Augen rollst über dich selber, ja. Aber that's it. Dann wird drüber gelacht, so und raus gelernt und wieder sich selber
Aber
auch
das
wieder.
nächste Mal gehe ich mit so einem Geld da lieber zu Louis Vuitton auf die Kühe und kaufe mir eine schöne Tasche, da habe ich mehr von. Ja, aber es war, ja, aber
Genau.
es passiert. Und es passiert immer wieder.
Ja.
Auch Warren Buffett, erfolgreichster Investor der Welt, einer der mächtigsten oder reichsten Menschen der Welt auch. Auch der macht Fehler und liegt
Ja.
nicht immer richtig. Es kann
Genau.
nicht funktionieren. Es wird niemals funktionieren, dass man mit jeder Position im Depot immer super läuft. Klar, bei so einem
Genau.
ganz breit gestreuten ETF-Portfolio, wie ich es jetzt habe, wenn ich das 20 Jahre habe, ist da alles im Plus, klar. Aber es wird eben Jahre geben, wo die sich sehr unterschiedlich entwickeln, die Bausteine. Und da sind wir wieder Time, not Timing. Ne?
Genau,
Time beats
genau.
Timing.
Und das möchte ich doch nochmal so an dieser Stelle wirklich so als Vorbild auch nehmen für jeden, der irgendwie sich in Grund und Boden schämt für irgendwelche Fehler, die er mal gemacht hat. Sportlich sehen, analysieren, optimalerweise für sich selber auch, um sich selber kennenzulernen und dann vielleicht nicht genau den Fehler wiederzumachen. Aber das ist es auch, ja. Da muss man sich nicht schlecht fühlen. Ja, man darf sich ärgern, mein Gott. Aber das war es dann auch,
Ja,
ja.
und man muss halt gucken, dass man bei solchen Positionen, und das habe ich ja zumindest gemacht, kleine Summen einsetzt. Man ärgert sich natürlich trotzdem.
Ja.
Also das, und ich schaue ehrlich gesagt auch im Spielgelddepot auf eine gewisse Risikostreuung. Also ich kaufe dann demnächst keine Wirecards dieser Welt mehr, sondern vielleicht dann lieber einen Branchen-ETF, ist dann nicht ganz so übel. Aber ja. Also man muss das einfach für sich selber so ein bisschen definieren und entscheiden und ja, und sich solche Fehler auch mal öfter vor Augen halten. Man muss ja jetzt ja nicht in Schutt und Asche gehen und völlig depressiv auf der Couch sitzen, weil man diesen Fehler gemacht hat, um Gottes Willen. Aber es geht ja darum, wie du gerade sagtest, daraus zu lernen
Ja,
und diese
genau.
psychologischen Fehler und Fallstricke zu erkennen, ne?
Ja.
Und ich habe auch mal ein Buch über Börsenpsychologie geschrieben und ich erinnere mich an einen, das war ein Sonntagmorgen. Ich war um 6 aufgestanden und habe ein Kapitel geschrieben, wo es darum ging, wie wir Gewinne und Verluste empfinden. Und man empfindet einen Verlust 2,5 mal so stark wie einen Gewinn. Also der Ärger darüber und der Frust sind 2,5 mal so stark. Und dann gibt es aber eben auch sowas, dass der erste Verlust immer der schlimmste ist. Das heißt, wenn meine Aktie erstmal 10% abgeschmiert ist, oder ein ETF, was auch immer, danach fange ich dann an zu verdrängen. Und die nächsten 10, 20, 30 und so weiter. Ne? Also bei Wirecard ging es so schnell, da hat das mit dem Verdrängen nicht geklappt, aber in der Regel so. Und dann habe ich wirklich mich selber so ein bisschen hinterfragt beim Schreiben und dann habe ich irgendwann relativ wütend das Schreibprogramm zugemacht, Word Pages, was auch immer es damals war, habe ich in meinen Online-Broker eingeloggt und da mal so ein paar Nieten, so ein paar echte Depotleichen entsorgt, über die ich mich seit Jahren geärgert habe. Und weil ich einfach gedacht habe, das ist einfach eine Fehlinvestition gewesen, gesteh es dir ein, raus damit,
Ja.
das Geld kannst du besser in irgendein DAX-ETF stecken, als in die drei schlechtesten Aktien aus dem DAX.
Genau,
Also
und da bist du ja auch nicht alleine, sondern das ist ja auch so eine psychologische Falle, ne? Da gibt es ja auch so Untersuchungen, wo man
drängen.
dann fragt, ja, wie würdest du dein Depot jetzt aufstellen, ja? Aber wenn es dann so ist, ja, und dann wird es gar nicht mehr so aufstellen, entsorgt man die Leichen trotzdem
Ja.
nicht. Es sei denn, so wie du, man hat jetzt mal so eine Erkenntnis, ja, und dann macht es. Aber das ist ja so typisch für uns, ne?
Also ich werde jetzt wahrscheinlich enterbt, aber da muss ich durch. Meine Mutter hat noch die eine oder andere Depotleiche aus Zeiten des neuen Marktes im Depot. Das sind meine schweinigen
Also
25
ich.
Jahre. Sie sagt immer, das lohnt sich nicht, das ist zu teuer, die zu verkaufen, wo ich denke, man kann die auch wertlos ausbuchen lassen. Nee, sie. Und dann kriege ich aber manchmal eine Mail, wo dann drin steht, Edge, ich habe eine Aktie, die heute 100% gestiegen ist. Sag ich, ja, von 1 Cent auf 2 ist
Ja.
halt 100%.
Ich
Aber
sehe schon, du willst es heute wissen, ja, mit einer ganz liebe Grüße an die Mama. Und die habe ich
du
ja auch
kennst sie
einmal
ja
ganz
wieder vom
kurz
Börsentag.
kennengelernt, ne?
Genau.
Genau, ja. Also, ja, genau. Aber ich glaube, so hat ja jeder von uns so seine Leichen im Depot oder auch nicht oder ehemalige Leichen.
Ja.
Genau. Aber ich glaube, nach diesem Podcast
Ich aufgeräumt.
werden die, glaube ich, entsorgt wahrscheinlich, ne, bei deiner Mama.
Nee, glaube ich nicht. Die
Nicht?
ist nämlich auch schon bei der Geldanlage, aber anders.
So. Sehr gut, sehr gut. Ja. Dass die Zeit rast und Ich würde gern am Schluss nochmal von dir wissen, wenn du jetzt, wir sind ja auch im Moment bei der Aufzeichnung in der Global Money Week. Und da, die richtet sich ja auch an die jungen Menschen. Und was würdest du jungen Menschen, also die jetzt gerade vielleicht ja, noch ein paar Jahre Schule haben, eine Ausbildung angefangen haben, Studentinnen, Studenten, was würdest du denen raten? Hast du da so drei goldene Tipps?
Also auf jeden Fall Aktien, auf jeden
Ja.
Fall Aktien zu investieren und das bitte über einen ETF oder meinetwegen auch einen Fondssparplan, wenn es denn sein muss. Es ist am Ende beides okay. Was breit gestreutes global investieren ist, beim ETFs wäre es der MSCI World oder der MSCI All Country World oder der FTSE All Country. Also gibt es so ein paar Indizes, findet man alles im Netz mit leichter Suche. Auf jeden Fall anzufangen. Am besten, wenn man sich noch nicht so richtig dran traut, über einen, das wäre dann Tipp Nummer zwei, über einen Sparplan. Das geht mit wenigen Euro pro Monat. Und da kann ich echt nur sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Das sind tolle Renditen, die man da kriegen kann. Und ja, also man sollte sich natürlich auch andere Anlageklassen noch anschauen und was man so an Versicherungen und sonst was braucht, weil es ist wirklich so, je früher man mit diesen Dingen anfängt, also wenn es jetzt um Vermögensaufbau geht, Aktien, man braucht nur sehr kleine Summen und hat eine sehr große, über die lange Laufzeit, das ist ja wieder die Time, hat man eine sehr große Wirkung, so ein Zinseffekt ist es dann auch. Aber es gibt eben auch ein paar Versicherungen, die ganz wichtig sind, Berufsunfähigkeit zum Beispiel. Je früher man damit anfängt, und das kann man schon als Student machen, die sind so günstig dann. Und wenn man es spät machen würde, sind sie sauteuer. Also das macht total Sinn, sich so früh wie möglich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen. Und es gibt tolle Angebote im Netz, es gibt viele tolle Bücher, es gibt Zeitungen und Zeitschriften. Also sich daran zu robben, ihr werdet es nie bereuen im Leben, ganz sicher nicht.
Ja, und es gibt sogar auch schon Schüler-BUs und der Vorteil ist einfach in Bezug auf Gesundheitsprüfung, ne, dass dann
Wieder fit?
einfach schon mal alles safe ist. Ne, die richtige Beratung ist natürlich auch nicht verkehrt an der Stelle. Vielleicht nochmal Hinweis, es gibt eine DIN-Norm für die private für die private Haushaltsanalyse. Also was brauche ich denn für Versicherungen, dass ich die richtigen bekomme, ja, in meiner Situation? Und es gibt auch DIN-zertifizierte Berater, ist die absolute Minderheit. Ein Bruchteil der Finanzberater sind DIN-zertifiziert. Aber es gibt sie durchaus. Und ich kann das auch nur unterstreichen. Also Vermögensaufbau ist das eine. Absicherung und Vorsorge ist schon auch wichtig. Und ja, wie du, Jessica, es gerade schon sagtest, es ist viel günstiger, wenn ich es früher mache. Und dann habe ich es eingeloggt. Ne?
Ja, eben. Und sich damit früh zu auseinanderzusetzen, immer gut, ja.
Ja.
Aber vor allem die Aktien, die sind natürlich das, was
Ja,
mir
ja, 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 ja.
die
Das
Aktien.
Herzensthema. Ja, ich sag meinen Studis auch immer, ihr werdet mir so dankbar sein, wenn ich meinen Ratschlägen befolge.
Gott, wenn es in meiner Studienzeit, gut, ich habe ja da angefangen mit Aktien und gezockt, aber es ist ja auch Geld übrig geblieben, es war nicht alles weg im Crash, zum Glück.
Ja.
Aber wenn es damals schon ETFs gegeben hätte und stell dir mal vor, ich hätte da schon irgendwelche ETF-Sparpläne, oh mein Gott,
Ja.
das wäre ja, ich wäre ja heute gar nicht mehr jetzt in
Du
meinem
wärst
Büro
hoffentlich
heute.
trotzdem hier im Podcast,
Ja,
aber
wahrscheinlich
wahrscheinlich
trotzdem, aber
irgendwo.
Malediven oder so, irgendwo ist
Genau,
vielleicht ein bisschen schöner als hier. Also es ist einfach, ja.
Ja. Ja. Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, ab auf die Malediven oder wie?
dass man mit der richtigen Aktienstrategie dann eben irgendwann, wo auch immer sitzt, ja, wenn man die Malediven sich aussucht, sind es die Malediven. Aber dass man früh anfängt und früh kann jetzt auch mit Mitte 50 sein, wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe und ich habe den entsprechenden Zeithorizont. Also
Es geht
sprich.
immer um finanzielle, da sind wir wieder bei dir an, deiner Anfangsfrage. Es geht um finanzielle Freiheit und finanzielles Glück, ja. Und
Genau.
je mehr Freiheit ich da habe, desto glücklicher bin
Genau.
ich ja
Es ist
wahrscheinlich.
natürlich viel besser, richtig früh anzufangen, aber das heißt nichts, wenn ich bisher noch nicht getan habe, dass ich es jetzt abschreibe, sondern genau.
Bitte nicht.
Richtig. Gestern war der bessere Tag, jetzt aber dann heute ist der zweitbeste Tag, sich damit zu beschäftigen. Und ja, ich denke, wir haben ganz viele super Impulse bekommen von dir, Jessica. Danke dafür. Und ja, wer jetzt da wirklich sich nochmal so ein bisschen tiefer mit beschäftigen möchte, hat natürlich die perfekte Möglichkeit, das mit Jessicas Buch zu tun, erfolgreich investieren mit den besten Börsenstrategien. Echt sehr, sehr schön geschrieben und auch ach, liegt gut in der Hand und macht einfach Spaß. Und wie gesagt, es ist nicht nur für Fortgeschrittene, sondern es ist wirklich auch für Anfänger, die da sich rein arbeiten wollen und sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, ja, von ganz vielen verschiedenen Perspektiven, auch weil man sich dann natürlich ja, ganz anders fühlt, wenn man auf einmal so ein Thema erfasst hat, was vorher eine Blackbox war. Und es lohnt sich aber natürlich auch finanziell. Und ja, Jessica, wenn man dich finden möchte, du bist so ziemlich überall, aber
Ja,
sag
so ein
mal, wo bist
bisschen.
du?
Überall, ja. Also man findet mich auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, mittlerweile auch auf Threads und TikTok, wobei da nicht so oft. Also meine Hauptkanäle sind eigentlich LinkedIn und Instagram. Man kann mich da auch gerne mal anschreiben, wenn es mal irgendeine Frage gibt. Ich darf nicht beraten, ich bin keine Beraterin, aber erklären darf ich schon. Oder manchmal nehme ich sowas dann auch mal für einen Post auf. Also gerne,
Genau, und du
gerne
machst
melden.
auch ja, Moderationen natürlich, ja, je nachdem, wer uns hier zuhört und bist da vielseitig unterwegs und eine sehr gefragte Rednerin auch.
Dankeschön.
Schön, dass du bei uns warst und wir freuen uns, wenn die Umsetzung folgt bei ganz vielen Menschen, die vielleicht ganz unterschiedlich starten. Und daher danke dir, Jessica, und allen viel Spaß beim Umsetzen.
Von mir aus auch danke und viel Erfolg bei der Geldanlage.